Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Der in Belton lebende George Hennard begann seinen Tag gegen 5.45 Uhr, indem er sich wie üblich einen Kaffee im Laden an der Ecke holte. Hennard hatte an diesem Morgen kein Bargeld bei sich. Er fragte die Verkäuferin, ob er es auf seine Rechnung setzen könne. Obwohl das Personal ihm gegenüber in den letzten Wochen misstrauisch gewesen war, sagte ihm die Verkäuferin, dass es in Ordnung sei, da er ein Stammkunde ist. Der Angestellte dachte, er würde lügen. Hennard verließ den Laden, schwang sich auf sein Fahrrad und radelte zurück zu seinem Haus an der Kreuzung Wall Street und 14th. Als die Stunden weitergingen und die Sonne den texanischen Himmel durchbrach, öffnete Lubby's Cafeteria seine Türen. Es war der National Day, und die Cafeteria hatte damit geworben, der ideale Ort für ein Mittagessen zu sein. Die Mitarbeiter trafen ein und begannen, das Essen vorzubereiten. In etwa einer Stunde würden schätzungsweise 162 Personen das Restaurant betreten. Wie es das Schicksal wollte, gingen an diesem Tag mehrere Gäste zu Lubby's, um ihre Mitarbeiter und Chefs zu feiern. Andere trafen sich mit Freunden zum Essen. Einige hatten sich in letzter Minute und ohne besonderen Grund zu einem Besuch entschlossen. Eine Frau hatte noch 45 Minuten Zeit, bevor sie wieder zur Arbeit in ihren Salon musste. Ihr übliches Gespräch über das Leben und den Glauben nahm eine morbide Wendung, als Griffith erklärte, er habe Angst, dass zu seiner Beerdigung nur 3 Leute kommen würden. Black wusste, dass sein Freund auch in finanziellen Schwierigkeiten steckte und versicherte ihm, dass alles gut werden würde. »Mike«, sagte er ihm, »du bist mein Kumpel. Ich liebe dich. Wenn dir jemals etwas zustoßen würde, dann werde ich bei deiner Beerdigung dabei sein.« Das schien dem Tierarzt zu gefallen, der scherzhaft sagte, »In Ordnung, dann sind es eben 4 Leute bei meiner Beerdigung.« Das geschäftige Treiben in der Mittagspause setzte sich fort. Susanna und ihre Eltern hatten ihre Mahlzeit beendet und wollten gerade gehen. Ein paar Tische weiter tranken die Rentnerinnen Barbara Knight und Creamed Kitty Kaffee, während Davis Foto von ihrem 4 Monate alten Enkelkind zeigte. Die beiden Damen hatten es nicht eilig zu gehen. Kirby Lake hörte den Pickup, bevor er ihn sah. Gummi auf dem Asphalt. Das elende Geräusch von quietschenden Reifen. Auch Griffith hörte es. Leck lugte gerade noch rechtzeitig durch die Vorhänge der Cafeteria, um zu sehen, wie ein blauer Wagen an seinem eigenen geparkten Wagen vorbeifuhr. Er wusste, was gleich passieren würde. Hinter den Vorhängen wirkte das Ganze wie eine Filmsequenz in Zeitlupe. Leck sah die Augen des Mannes. Sie waren weiß wie Eier, groß und bereit, voller Adrenalin. Black stand schnell auf, um sich abzustützen. Das raumhohe Fenster zerbrach. Glas flog in alle Richtungen. Der Pickup kam plötzlich in der Nähe der Kassen zum Stehen. Susanna sah, dass er noch immer auf seinen Stoßdämpfer aufprallte. Schmerzensschreie ertönten. Mehrere Personen und ihre Tische waren umgestoßen worden. Louis Carabello war einer von ihnen. Er lag auf der Seite, von den Trümmern entfernt und stöhnte. Er war buchstäblich von seinem Platz geschleudert worden. Natürlich dachten die Leute, dass es ein Unfall gewesen sei. Hatte er einen Herzinfarkt? Hatten seine Bremsen versagt? Susan Hester, die mit Kollegen in der südöstlichen Ecke gegessen hatte, starrte auf das Fahrzeug. Irgendetwas sagte ihr, dass das Auto absichtlich hineingefahren war. Mehrere Gäste eilten herbei, um den Verletzten zu helfen. Kirby Lack, der sich mit Erster Hilfe auskannte und in Herz-Lungen-Wiederbelebung zertifiziert war, trat an die Stoßstange heran. Auch Susanna machte ein paar Schritte auf das Wrack zu. »Mein Gott, genau dort sitzen wir normalerweise«, dachte sie sich. Dr. Michael Griffith drehte sich um nach einem älteren Ehepaar zu sehen, das nur wenige Meter vor dem zerbrochenen Fenster entfernt saß und sichtlich erschrocken war. Thomas Simons, der es geschafft hatte, aus dem Weg zu gehen, rannte zu der Fahrertür und griff mit dem Arm nach der Tür. Da das Fenster bereits heruntergekurbelt war, streckte der Fahrer seinen eigenen Arm nach Simons aus. Peng. Der 33-jährige Mann fiel auf die Knie. Er sah die 9mm Halbautomatik Glock 17 und versuchte, sich zu schützen, indem er sein Gesicht bedeckte. Peng. Simons fiel flach auf den Rücken. Er war tot. Eine Welle der Stille legte sich über das Restaurant. Susanna spürte, wie ihr das Blut in den Adern gefror und sie erstarrte. Die Erkenntnis war entsetzlich und erschreckend. Jemand anderes schrie. Barbara Knight, die glaubte, der Lastwagen würde in Flammen aufgehen und explodieren, erhob sich von ihrem Sitz und wollte losrennen. Kitty Davis zog sie auf den Boden, nachdem der erste Schuss gefallen war.
»Nein, Barbara«,
flüsterte sie.
»Runter! Der Mann hat eine Waffe!«
In Sekundenschnelle stürzten sich die Gäste unter ihre Tische und kippten sie als behelfsmäßige Barriere um. Diejenigen, die in der Service-Schlange standen und kaum Schutz hatten, fielen zu Boden. Sona Maylin und einige andere nutzten diese Gelegenheit, um sich unter den Wartebänken zu verstecken. Der Schütze kam aus einem Wagen heraus.
»Das ist für die Frauen von Belton!«
Kirby Lack sah ihn an. Der Mann war 1,80 Meter groß und wog nicht mehr als 140 Pfund. Er sah furchtbar aus. Sein Gesicht hatte zwar schöne Züge, war aber mit einem Blick wahnsinniger Entschlossenheit gezeichnet. Aus einem Winkel von 40 Grad schoss Hennard auf den Wartebereich zu. Lack und der Oberstleutnant Steve Doty sowie John Romero Jr. hatten sich unter einem Tisch versteckt.
»Das ist für das, was Bell County mit mir und meiner Familie angetan hat. Das ist die Rache. Sagt, war es das wert?«
Das waren die Worte Hennards, als er seine Waffe aus nächster Nähe entlud. Nachdem er schnell aus seinem Wagen stieg, sah er den Tisch mit den Angestellten des KISD, Killin Independent School Districts, und schoss James Swift in den Fuß. Susan Hester schloss die Augen, um zu beten, während Mary Roberts ihre Augen offen hielt, um Hennards Bewegungen zu verfolgen. Ihr war übel und ihr Herz raste. Sie konnte nur ruhig bleiben, wenn sie sich erlaubte, weiterzuschauen. Hennard drehte sich um und schoss Olisha Taylor ins Bein. Der Ford Ranger hatte direkt neben dem Tisch der Familie Eastdale angehalten. Hennard war ganz in der Nähe. John Eastdale beobachtete, wie ihr Sohn und ihre Schwiegertochter den Körper ihres Babys Summer abschirmten, das noch in der Trage lag. Hennard ignorierte sie und schoss stattdessen durch die Lücken zwischen dem Nord- und dem Westgitter. Der erste Schuss traf Stephen Ernst in den Bauch. Der nächste Schuss traf Judy. Die Kugel durchschlug ihren Arm und traf ihre Mutter, Venice, Heehan und tötete sie. Ernst umklammerte seine Wunde, während das Blut durch sein Hemd zu sickern begann. Bernard Heehan und die beiden Freunde der Familie blieben unversehrt. Von einer kauernden Position unter seinem Tisch aus sah Kirby Lack, wie Hennard zurück zur Heckklappe des Lastwagens ging. Seine Schritte wurden schneller, als er die Richtung änderte und auf die Südfenster zuging. Lack beobachtete entsetzt, wie Romero auf den Knien unter dem Tisch auftauchte. Bevor er herausfinden konnte, was der junge Mann vorhatte, wurde Romero von einer Kugel in die Brust getroffen und fiel rückwärts um. Lack und Doty drehten sich zu ihm um, als Romeros weißes Hemd sich grauenhaft rot färbte. Seine Atmung wurde schwerer. Er sprach nicht,
und Romero schaffte es nur, seine Beine zu kreuzen, während seine Augen zu flattern begannen. Anschließend verletzte Hennard Michael Griffith mit 2 Kugeln. Eine ins Bein, die andere in die Brust. Griffith stemmte sich mit dem Rücken gegen die Wand. Er versuchte aufzustehen, doch sein Körper war zu schwach. Neben ihm schoss Hennard in die auf dem Bauch liegenden Körper von James und Lula Welch, demselben älteren Ehepaar, das Griffith kurz zuvor zu trösten versucht hatte. In der Zwischenzeit fanden die Angestellten von Lubbies dank einem Standard-Notausganges ihren Fluchtweg durch die Küche. Der 17-jährige Mark Matthews kroch durch eine Industriespülmaschine und Mary Cena rannte inmitten des flüchtenden Chaos in Panik in Richtung des großen Kühlschrankes und stellte eine Kiste mit Milchtüten vor sich hin, während sie sich zwischen den Tiefkühlprodukten versteckte. Obwohl sie sich in der Küche gut versteckt hielt, hörte Cerner weiterhin Schüsse aus dem Esszimmer. Einige Augenblicke lang schien der Schütze ganz in der Nähe zu sein, danach wurden die Schüsse schwächer und deuteten auf eine große Entfernung hin. Der Schlitten von Hennards Primärwaffe rastete ein. Die Waffe war leer. Leck stand auf und klammerte sich an einen rollenden Stuhl. 1 Million Gedanken rasten durch seinen Kopf. Soll ich etwas nach ihm werfen? Ihn anpacken? Wegrennen? Doch kaum war er aufgestanden, ließ ihn ein metallisches Klicken innehalten. Dordy spähte unter dem Tisch hervor. Mein Gott, sagte der Oberstleutnant. Er lädt nach. Hennard hatte das verbrauchte Magazin losgelassen und ein neues aus seiner Hemdtasche gezogen. Er drehte sich zu Lecks Tisch und schoss Dodie in die Brust. Dann schoss Hennard Leck in die hintere obere Hälfte, wobei die Kugeln in seinen Unterleib eindrang.
»Sagt, war es das wert?« fragte Hennard die Anwesenden laut. »Die Frauen von Belton und Killeen sind Vipern!«
Er ging zurück zu der Pflanzenschale und feuerte schnell. Die Glasteller und Tasten auf dem Tisch explodierten über Barbara Knight und die Reste fielen nur wenige Zentimeter neben ihren Körper zu Boden. Hennard feuerte weiter und jagte 3 Schüsse in den Rücken von Kitty Davis. Er bewegte sich zum südöstlichen Ende und spähte unter einen Tisch, wo er die TU Electric-Angestellten Deborah Gray und Sue Ann Redshot entdeckte. Hennard tötete beide Frauen mit Schüssen aus nächster Nähe in den Kopf. Kurz darauf tötete er Ruth Pujol, die direkt vor Susan Hester stand. Eine tödliche Stille hatte sich über das Restaurant gelegt, als Hennard seinen Amoklauf fortsetzte. Die Leute beteten leise, während andere nur Lärm machten, wenn sie getroffen wurden. Diejenigen, die in der Warteschlange standen, waren zu ängstlich, um sich in Richtung der Vordertüren zu bewegen, da sie befürchteten, Hennard könne jeden Moment um die Ecke kommen. Betty Lou Cooper und ihre Tochter Jody Raspberry, die im hinteren Teil des Restaurants saßen, hatten ihre eigene Gelegenheit zur Flucht ergriffen. Während Hennard im südlichen Teil des Restaurants Menschen hinrichtete, blieben die beiden am Boden und krochen zur Damentoilette, wobei sie die Tür mit ihrem Körper verbarrikadierten. Sie lauschten aufmerksam, als auf der Nordseite Schüsse fielen. Hennard ging an der Familie Gratia vorbei und tötete Nancy Stansbury. Sein nächstes Opfer war Juinata Williams, die durch mehrere Schüsse in den Bauch starb. Es ist nicht bekannt, wie Sylvia King ihre letzten Momente verbrachte, da sie alleine gesessen hatte, aber die Besitzerin des Schönheitssalons wurde später direkt neben dem ebenfalls verstorbenen Jimmy Carruthers gefunden. Irgendwann während des Gemetzels begann Hennard, seine andere Waffe zu benutzen. Eine Ruger P89. Hinter ihrem Tisch spähte Susanna Gratia Hub hinüber, um den Schützen zu sehen. Nachdem die ersten Schüsse gefallen waren, wartete sie auf eine Erklärung. Hennard verlangte kein einziges Mal Geld. Susanna schloss einen Raubüberfall als Motiv schnell aus. Ist hier jemand?
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Der auf einen bestimmten Menschen einen Anschlag verüben will. Nein, er tötete jeden, der sich ihm in den Weg stellte. Es dauerte gut 45 Sekunden, die sich wie eine Ewigkeit anfühlten, bis Susanna erkannte, dass er sich einfach Zeit lassen wollte. Er lief herum und war dabei, Leute hinzurichten. Als er näher kam, war Susanna bereit, geschlagen zu werden. Danach erinnerte sie sich. Jetzt habe ich ihn. Sie griff nach ihrer Handtasche, bereit, ihren Smith & Wesson Light 38er Revolver herauszuziehen. Doch schnell sank ihr der Magen, als ihr klar wurde, dass sie einige Monate zuvor den größten Fehler ihres Lebens begangen hatte. Damals war es im Bundesstaat Texas illegal, eine verdeckte Waffe zu tragen. Susanna hatte die Waffe bekommen, als sie 21 war, nachdem sie nach Houston gezogen war. Ihr Freund, ein Staatsanwalt, hatte die Waffe geschenkt und ihr beigebracht, wie man sie benutzt. Susi, hat er gesagt, niemand wird sich mit dir anlegen, wenn du diese Waffe hast. Die Welt ist ein Ort der Gewalt. Du siehst das nicht jeden Tag, ich aber schon. All diese Jahre später hatte das Schicksal sie hierher gebracht. Sie befand sich in einer überfüllten Cafeteria mit einem Verrückten. Ihre Waffe lag 100 Meter entfernt in ihrem Auto, völlig nutzlos. Wie eine gesetzestreue Bürgerin hatte Susanna ihre Waffe nicht mit in das Restaurant genommen. Wenn sie damit erwischt worden wäre, dann wäre sie verhaftet worden und hätte ihre Zulassung als Chiropraktikerin verloren. Als Susanna dies erkannte, sah sie sich nach etwas anderem um, mit dem sie sich verteidigen konnte. Toll, dachte sie. Was soll ich jetzt tun? Etwa einen Salzstreuer nach ihm werfen? Al Gracia nahm Susannas Aufmerksamkeit in Anspruch. Ich muss etwas tun. Er wird dir alle drin umbringen. Susanna sah zu ihrem Vater hinüber. Ja, Dad, aber du kannst das nicht. Sie versuchte ihn festzuhalten. Als er seine Chance erkannte, stand Gracia auf und rannte auf den Schützen zu, mit ausgestreckten Armen, um nach ihm zu packen. Hennard selbst war gut 15 Meter entfernt. Al Gracia schaffte es, mindestens die Hälfte der Strecke zurückzulegen, bevor er in die Brust geschossen wurde. Der 71-jährige Veteran des Zweiten Weltkrieges brach auf der Seite im Gang zusammen. Gracia war noch am Leben, als er auf den Boden aufschlug, doch Susanna sah die Wunde und wusste sofort, dass er tot war. Glücklicherweise hatte Gracias Verhalten Hennards Weg verändert. Anstatt sich ihrem Tisch zu nähern, ging er nach links. Als Hennard die Essensausgabe verließ, drehte er sich nach rechts um und sah Annika McNeil, die ihre dreijährige Tochter Lakeisha im Arm hielt. Zuvor hatte er die Mutter von McNeil, Alicia Taylor, verwundet. Hennard sah Lakeisha und trat zur Seite, damit Annika McNeil und ihr Kind weglaufen konnten. Schaff das Kind hier weg. Ich töte heute keine Babys. Sag allen, dass Bell County böse war. Anisha hielt sich an Lakeisha fest, unsicher, ob der Schütze es ernst meinte oder sie nur verspottete. Wut entbrannt forderte Hennard sie auf, wegzulaufen. Alicia warf ihr einen Blick zu, der besagte, geh einfach. In diesem Moment rannte Anisha mit ihrem Kleinkind aus dem Restaurant. Schon als sie den Parkplatz betrat, wartete sie darauf, dass eine von Hennards Kugeln sie in den Rücken treffen würde. Sie rannte weiter und schaffte es bis zu einem benachbarten Wohnkomplex mit anderen Überlebenden, die geflohen waren. Als Alicia Taylor aufstand, höchstwahrscheinlich, um mit ihrer Tochter und ihrer Enkelin zu gehen, schoss Hennard ihr in das Gesicht. John Romero Jr. war noch bei Bewusstsein und hielt sich an seinem durchnässten Hemd fest, als Hennard seine dritte Runde durch den Speisesaal begann. Kirby Lake lag mit dem Gesicht nach unten. Er hatte keine Schmerzen, doch er hatte sehr viel Blut aus der Wunde in seiner Hüfte verloren. Er lag regungslos da und hoffte, dass Hennard weitergehen würde. Der Schütze sah, dass Romero noch am Leben war. Ein weiterer Schuss ging in die Brust des jungen Mannes, der dadurch bewegungslos wurde. In einem letzten Akt der Tapferkeit rief Oberstleutnant Steve Doty:
Warum verschwendest du nicht einfach und lässt uns in Ruhe?
Peng. Leck spürte, wie sich Dodys Körper entspannte, als er das Todesröcheln des Mannes hörte. Michael Griffith, der nach seinem Freund sehen wollte, kroch zu Leck hinüber, doch er kam nicht weit.
Peng.
Der Pastor weigerte sich zu bewegen oder zu reagieren. Irgendetwas sagte Hennert jedoch, dass er noch am Leben war. Er trat den Pastor. Nichts geschah. Er beugte sich hinunter und spreizte Lecks Taille. Dann zog Hennert dessen Kopf an den Haaren aus dem Teppich und richtete die Waffe auf die weiche Stelle an Lecks Hinterkopf. Mit geschlossenen Augen sprach Leck das, was er für sein letztes Gebet hielt.
Knall.
Das Geräusch kam von der anderen Seite des Raumes. Diese kurze Ablenkung hatte Kirby Leck das Leben gerettet. Hennert hatte aufgeschaut und seine Waffe in diesem Moment bewegt, indem sie abgefeuert wurde. Leck öffnete die Augen und sah den Riss im Teppich, nur wenige Zentimeter von seinem Gesicht entfernt. Im hinteren Teil des Restaurants hatten Tommy Wong und seine Mitarbeiter versucht, das Fenster neben ihm einzuschlagen. Der Schütze wurde alarmiert. Nachdem das Eintreten nicht funktionierte, stand Wong auf und stemmte sich dagegen.
»Tommy, er kommt«, keuchte jemand.
Vaughn wusste, dass wenn er sich umdreht, um Hennert anzusehen, er nur erstarren würde. Stattdessen schleuderte er seinen ganzen Körper durch das Glas. Hennert hob die Waffe. Draußen stand Vaughn auf und rannte los. Auf der Flucht kam ein Polizist auf ihn zugerannt.
»Wie schlimm ist es?«, fragte ihn der Mann.
»Es ist schlimm, wirklich sehr schlimm«, sagte Tony Vaughn, der endlich wieder zu Atem kam.
Der behelfsmäßige Fluchtweg ermöglichte es den anderen, aus dem Gebäude zu fliehen. Später wurde Vaughn zugeschrieben, dass er durch sein Handeln schätzungsweise 20 Menschenleben gerettet hatte. Im Restaurant kroch die 67-jährige Ursula Gracia zu Al hinüber, der immer wieder das Bewusstsein zu verlieren schien. Hennert drehte sich um und entdeckte sie. Er ging zu ihnen hinüber, ohne auf die potenziellen Opfer zu achten, die aus Vaughns Fenster rannten. Ursula wiegte den Kopf von Al in ihren Schoß. In diesem Moment kam ein Polizeibeamter zu dem zerbrochenen Fenster. Es gab keine klare Beschreibung der Schützen, doch er sah einen großen, dunkelhaarigen Mann, der eine Waffe auf ein älteres Ehepaar richtete. Ursula Gracia blickte zu Hennert auf und neigte den Kopf zu Al hinunter. Der Beamte zuckte zurück und rief über Funk Verstärkung. Es waren immer noch zu viele Leute im Restaurant, als dass er seine Waffe hätte ziehen und schießen können. Er hätte sicherlich einen Unschuldigen getroffen. Es war Ursulas Opfer, das den anderen Zeit verschaffte, aufzustehen und zu fliehen. Sie starb, aber nicht umsonst. Ihr Tod alarmierte die Behörden, wer der Schütze war. Ihr Entschluss, zurückzubleiben, war unumstößlich, wie Susanna später feststellen sollte. Elle und Ursula Gracia hatten am 3. Oktober ihren 47. Hochzeitstag gefeiert. Ohne ihren Mann wollte sie nirgendwo hingehen. In Panik versuchte Hennert, seine Waffe nachzuladen. Er versuchte, die Munition der Ruger in die Glock 17 zu stecken. Er fluchte vor sich hin, bevor er die richtigen Kugeln fand. Olsen und Longwell stürzten durch die Vorhänge herein.
Peng.
Ein Schuss ging in den Arm des Schützen. Hennert rannte auf die Badezimmernische zu.
»Verschwindet!« schrie er und duckte sich hinter der Wand. »Ich habe Geiseln!«
Morris hatte freie Sicht. Niemand war bei dem Schützen.
»Nein, Sie haben keine!« spottete er.
Hennert erwiderte das Feuer.
»Ich werde noch mehr verdammte Menschen töten! Ich schwöre es!«
Morris gelang es, zum südlichen Ende des Restaurants zu gelangen, während Longwell und Olsen Hennert festhielten. Er sah die Leichen und machte sich Sorgen, dass er niemanden mehr lebend vorfinden würde. Dann sah er Kirby Leck, der den Kopf gehoben hatte.
»Es ist alles in Ordnung«, sagte Morris und legte eine Hand auf die Schulter des Pastors. »Wir werden ihn flankieren.«
Dann duckte er sich hinter einen fadenscheinigen Servierwagen und kam den anderen Beamten zu Hilfe. Morris zog seine Waffe und drückte ab.
»Bang!«
Hennert stöhnte auf, als eine weitere Kugel ihn traf, diesmal in die Brust.
»Lassen Sie die Waffe fallen«, schrie Olsen.
Stattdessen fiel Hennard auf den Boden. Er drehte sich auf den Rücken und setzte die Waffe an seine rechte Schläfe. Ein letzter Schuss ertönte. George Hennard lag still. Sein ganzer Angriff hatte 12 Minuten gedauert. Im Laufe der Stunden wurden die Leichen abtransportiert, Verletzte behandelt, Hunderte von Fotos gemacht und im ganzen Land wurde in den Nachrichten über Lalis Cafeteria berichtet. Die Namen von mindestens 9 Opfern wurden um Mitternacht in Kellyn bekannt gegeben. Denjenigen, die nach der Schießerei das Gebäude betraten, gingen die Bilder nicht mehr aus dem Kopf. Der leblose Körper von Lula Welch hatte einen Arm um ihren Ehemann James gelegt. Ursula Gracia lag auf der Seite, die Knie angewinkelt, immer noch in der Wiegehaltung, die sie eingenommen hatte, als Hennard zu ihr hinüberging. Patricia Carney hatte ihre beiden Slipper verloren, als sie unter einen Tisch tauchte. Venice Hinehan lag auf dem Gesicht nach unten und auf dem ersten Blick sah so aus, als würden sie schlafen. Die Freundinnen Deborah Gray und Sue Ann Rushot wurden mit dem Gesicht nach oben gefunden. Das Franchise-Unternehmen Lubby's Cafeteria spendete $100,000 für die Beerdigungskosten. Andere Spenden aus dem ganzen Land halfen den Verletzten, ihre Rechnungen oder ihre Miete zu bezahlen, da sie während ihrer Genesung nicht arbeiten konnten. Das Unternehmen bestand außerdem darauf, das Lubby's in Kellyn abzureißen. Susanna Gracia Hub und andere Überlebende bestanden darauf, dass das Gebäude stehen bleibt, denn wenn es abgerissen werden würde, dann würde der Schütze definitiv gewinnen. Die Cafeteria wurde umfassend umgebaut und öffnete im März 1992 wieder ihre Türen. Im Jahre 2000 wurde der Betrieb eingestellt. Heute befindet sich in dem Gebäude ein chinesisch-amerikanisches Buffet-Restaurant namens Yang Sing. Das Massaker in Lubby's Cafeteria war die tödlichste Schießerei eines Einzeltäters in der Geschichte der USA. Zumindest bis Song Hui-Shon im Jahre 2007 in Virginia Tech das Feuer eröffnete. Laut Polizei und anderen Einschätzungen gilt Hennards Hass gegen Frauen als ein mögliches Motiv für den Amoklauf. Mehreren Zeugenaussagen zufolge habe Hennard Männer ausgelassen, um auf Frauen zu schießen. Zeugen berichteten außerdem, dass Hennard während des Amoklaufs gesagt haben soll: "Wartet, bis diese verdammten Frauen in Belton das sehen. Ich frage mich, ob sie denken werden, dass es das wert war." Darüber hinaus habe Hennard laut Nachrichtenberichten zu Beginn des Amoklaufes gesagt: "Das ist für die Frauen in Bell County." Obwohl es keine anderen Hinweise auf eine psychische Störung Hennards gab, könne seine Wahnvorstellung, dass er von Frauen verfolgt und schlecht behandelt worden sei, als ein Zeichen für eine paranoide Psychose gedeutet werden. Eine andere Erklärung des Amoklaufes ist es, dass Hennard nicht nur durch seinen Hass auf Frauen motiviert war, sondern dass der Amoklauf das Ergebnis mehrerer Zurückweisungserfahrungen war. Zurückweisungen durch Frauen, Arbeitgeber, Freunde und Familie. Eine von seinem Vater vermutete Erklärung, sein Sohn sei durch einen Hirntumor oder ein Aneurysma gewalttätig geworden, konnte nach einer Obduktion nicht bestätigt werden. Auch stand er zum Zeitpunkt des Amoklaufes nicht unter dem Einfluss von Alkohol oder anderen Drogen. Einige Wochen vorher war die Gegend von Kellyn Drehort für den Film König der Fischer mit Jeff Bridges und Robin Williams in den Hauptrollen, wo es in einer Szene zu einem Amoklauf in einem Restaurant kommt. Die Polizei fand später eine Zahlungsbestätigung für eine Kinokarte dieses Filmes unter den Habseligkeiten Hennards. Gerüchte, wonach der Täter durch dieses Massaker inspiriert worden sein könnte, konnten jedoch nicht
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.